Lass uns mal kurz wiederholen, wo wir sind in der Bibel. Gott hat uns ganz am Anfang, hat er die Menschen geschaffen für Beziehung mit sich selbst. Das lesen wir im ersten Buch Mose. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann hat er uns Menschen geschaffen in seinem Bild, ihm ähnlich als Personen, als Persönlichkeiten, sodass wir persönliche Beziehungen mit ihm haben können, von Person zu Person. Und wie wir wissen, die Menschen haben das Ganze vermasselt. Es kam der Sündenfall, die Menschen haben Gott abgelehnt und dadurch sind die Umstände anders geworden hier auf der Erde. Krankheit kam auf diese Welt, Mord und Totschlag, es dauert nicht lange, bis die Menschen sich gegenseitig umbringen und es geht tierisch schnell bergab. Dann setzt Gott einen Neubeginn. Und er beruft einen Mann, einen Heiden namens Abraham aus der heidnischen Stadt, aus Ur, wo er gewohnt hat, heraus, um in das verheißene Land zu ziehen, in ein Land, wo Gott ihm begegnen möchte. Und er wird zu einem Freund Gottes, der Abraham. Und dann sehen wir, es ist der Anfang dieser Erlösungsgeschichte, das sehen wir eigentlich direkt nach dem Sündenfall, beginnt Gott den Menschen schon zu lehren, dass er ein stellvertretendes Opfer schicken wird, was den Preis bezahlen wird für meine Schuld und für deine Schuld, für die Schuld aller Menschen. Gleich nach dem Sündenfall sehen wir das. Und gleich danach gibt Gott die erste Verheißung, dass ein Nachkomme dieser ersten Frau der sein wird, der für unsere Schuld bezahlen wird, der Satan den Kopf zertreten wird. In dem Passionsfilm, die erste Szene, das kam daher, wer den gesehen hat, wo er dieser Schlange auf den Kopf steigt. Auf jeden Fall dann beruft er Abraham, einen Mann. Aus diesem Mann wird eine Familie. Mit Abraham, Isaak, Jakob, das Volk Israel. Aus der Familie wird ein Volk. Das zieht nach Ägypten. In Ägypten wird es unterdrückt von den Ägyptern, wird versklavt. Das Alte Testament ist ja wie ein Bilderbuch für uns. Wir sehen hier geistliche Prinzipien illustriert als wahre Geschichte. Es ist wie ein Theaterstück, nur dass es wirklich passiert ist. Das illustriert uns geistliche Wahrheiten für uns, die wir im Neuen Testament leben. Neuen Art mit Beziehung mit Gott. Und Ägypten ist ein Bild für die Welt, für Sklaverei durch Sünde und durch diese Dinge, woran immer Menschen gebunden sind, die Gott nicht kennen und die ohne Gott leben. Das ist das erste Buch Mose. Das zweite Buch Mose, das fängt so an, der Exodus, der Auszug aus Ägypten. In Ägypten wächst diese Familie von 70 Leuten zu einem Volk über 1 Million an und der Herr tut große Wunder und durch das Passahlamm, erinnert euch, die 7. Plage, Passahlamm musste geschlachtet werden, wieder ein Lamm wird geschlachtet, das Blut wird an den Türpfosten gestrichen und wo immer das passiert ist, da ist dieser Todesengel vorübergegangen und die Leute wurden verschont von dem Gericht. Das ist alles ein Bild, diese ganzen Opfer, alles ein Bild auf Jesus und was er für uns getan hat. Er ist unser Erlöser. Er ist der, der uns frei macht aus der Sklaverei und der Gefangenheit durch Sünde und Selbstsucht und diese Dinge dieser Welt, die uns binden. Okay, das Volk zieht aus. Sie wandern durch die Wüste. Dort wird ihnen das Gesetz gegeben. 10 Gebote und alles, was noch dranhängt. Das war das moralische Gesetz Gottes, aber auch das Zivilrecht und das Strafrecht für die Nation Israel. Und das Gesetz ist unter anderem dazu da, sagt uns das Neue Testament, um uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Wir können das Gesetz nicht halten, es klagt uns an. Deswegen gab Gott im zweiten Buch Mose neben dem Gesetz auch noch andere Vorschriften, die Opfer betreffen. Beziehung zu Gott ist nur möglich durch ein Opfer. Irgendwas muss mit unserer Schuld geschehen, die zwischen uns und Gott steht. Und so gibt Gott dem Volk Israel den Bauplan, den genauen von dem Heiligtum, wo die Bundeslade steht und ein Altar, ein Opferaltar. Und die Bundeslade, wo die Gesetzestafeln drin sind, dieses Gesetz, was uns anklagt. Und oben drüber ist ein Deckel auf dieser Bundeslade, dieser Holzbox. Und dieser Deckel wird der Sühnedeckel genannt. Und einmal im Jahr, am Versöhnungstag, hat der hohe Priester ein Opfertier genommen, hat stellvertretend die Sünden des ganzen Volkes bekannt über diesem Tier, die Sünde wurde sozusagen stellvertretend auf das Tier gelegt, das Tier wurde geschlachtet, ein Unschuldiger stirbt für den Schuldigen, Gott hat das den Menschen eingeprägt, bis sie es wahrscheinlich nicht mehr sehen konnten und nicht mehr hören konnten. Ein Unschuldiger stirbt für den Schuldigen und dann wurde das Blut dieses Opfertiers auf den Sühnedeckel gespritzt, hat sozusagen bedeckt das Gesetz, was uns anklagt, unsere Schuld. Und dann im dritten Buch Mose ist ein Handbuch für Priester. Da geht es vor allem um Opfer, um diese Dinge, wie Menschen, die nicht heilig sind, Gemeinschaft haben können mit dem heiligen Gott. Und das geht wieder nur durch Opfer. Und jedes einzelne Opfer spricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Das bringt uns zum vierten Buch Mose. Vierte Buch Mose ist die Wanderung durch die Wüste, wo Gott sein Volk unter anderem trainiert für das verheißene Land, die Zeit der Prüfung. Und wir wissen, das große Problem dort war, dass die Israeliten durch ihren Unglauben und ihre Rebellion gegen Gott das verheißene Land nicht erben konnten. Sie konnten nicht hineinziehen. Das verheißene Land steht für ein siegreiches Leben in Jesus. Ein Leben, das kontrolliert ist vom Heiligen Geist, das erfüllt ist mit der Freude des Herrn, mit dem Frieden, den Jesus uns schenken will. Und Unglaube hält uns davon fern. Und Rebellion gegen Gott. Und dann erst im nächsten Buch, im Buch Josua, sehen wir, dass Josua, dessen Name so viel heißt wie Jesus im Neuen Testament, der Herr ist Erlösung oder der Herr ist Errettung. Josua kann uns in das verheißene Land bringen. Nicht das Gesetz, nicht Mose, der das Gesetz repräsentiert. Die alte Generation, die ungehorsam war, ist ausgestorben. Eine neue Generation wächst heran. Im fünften Buch Mose sehen wir, wie Mose der neuen Generation jetzt nochmal Gottes Gesetz erklärt und wie Gemeinschaft mit Gott funktioniert. Und wir sehen dort eine sehr große Betonung auf dem Herzen, auf Liebe. Gott möchte eine Liebesbeziehung mit den Menschen haben. Und dann kommt das Buch Josua. Josua, der für Jesus steht, der kann uns in dieses verheißene Land des Friedens, der Gemeinschaft mit Gott hineinbringen, in das Erbe, was Gott für uns hat. Aber das Volk Israel hat versagt, ihre ganzen Feinde, und wie gesagt, das sind alles Bilder, wir kämpfen keine physischen Kämpfe, keine Kriege, wie es damals war, sondern wir kämpfen geistliche Kämpfe gegen unsere sündige Natur, gegen Versuchungen, gegen unsere Selbstsucht. Und die Israeliten haben versagt, alle Feinde rauszuschmeißen aus dem verheißenen Land, wie sie das hätten tun sollen. Und das ist ein Riesenproblem geworden. Das sehen wir im Buch Richter. Richter, da sehen wir diesen Kreislauf. Volk hat sich von Gott abgewandt. Gott züchtigt das Volk, indem er die Konsequenzen ihrer Sünde zulässt. Und das waren meistens eben Feinde von Israel, die dann die Oberhand gewonnen haben gegen sie. Das Volk schreit aus zum Herrn, tut Buße. Gott beruft einen Richter. Das war wieder so ein Bild für einen Retter, einen Heerführer, einen Befreier. Der befreit das Volk. Solange der Richter lebt, im Normalfall leben sie mit Gott und dann fallen sie wieder ab von Gott und so weiter und so fort. Und wir haben gesehen, der Kreislauf geht nach unten, eine Spirale, die sich nach unten dreht. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer, war eine schlimme Zeit damals. Wir haben aber eine Familie gesehen, die dem Herrn treu war, im Buch Ruth, das wir letztes Mal studiert haben. In dieser dunklen Zeit sehen wir eine Familie von Menschen, die den Herrn lieben und die dem Herrn hingegeben sind. Und wir sehen, wie Gott durch diese schlimme Zeit die Linie des Messias von Jesus bewahrt. Ruth ist eine Vorfahrin von Jesus, dem Messias, dem Retter. Und das bringt uns jetzt zum Buch 1. Samuel, wo wir heute sind. Na Karin, ich habe versprochen, ich werde alles wiederholen. Wer da tiefer gehen will, wir haben einen Bibelüberblick gemacht, ist schon ein paar Jahre her, wo wir ein Buch einen Abend lang behandelt haben, und zwar die wichtigsten Punkte, worum es geht, das Hauptthema, die Hauptaussagen, die Hauptlehren, die wir daraus ziehen können. Wir haben das gemacht durch das ganze Alte Testament durch. Gibt's auf CD-ROM hinten, mit Handzetteln zum Ausdrucken. Und wir haben fast alle dieser Bücher, die wir jetzt so schnell durchgesprochen haben, auch auf CD-ROM als MP3. Wer die bestellen will, und ja. da durchgehen will. Das Gegenspende hinten auf dem Tisch. Erstes Buch Samuel. 1. und 2. Samuel, genauso wie 1. Könige und 2. Könige und die Bücher 1. Chronik und 2. Chronik, die waren ursprünglich jeweils ein Buch. Also es gab nur ein Samuelbuch, ein Königbuch und ein Chronikbuch. Das wurde dann erst in 2 Bücher getrennt, als das Alte Testament ins Griechische übersetzt wurde. Die Septuaginta, wem das was sagt. Die Zeit, in der Samuel spielt, das sind so ungefähr um 1100 vor Christus, ab 94 Jahre, von der Geburt Samuels bis zum Tod Sauls, des ersten Königs von Israel. Der Hintergrund hier am Anfang vom Buch Samuel ist noch immer diese Richterzeit. Schlimme, dunkle Zeit. Jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen, so wie heute. Jeder dreht sein eigenes Ding. Das war die Richterzeit. Und Hintergrund ist auch, dass die Philister, die Feinde von Israel, immer stärker werden. Das war ein Volk, das wahrscheinlich aus Kreta gekommen war und das 5 Städte an der israelischen Küste hatte, im heutigen Gazastreifen. Und die haben immer mehr Leute importiert, sind immer größer geworden und haben auch neue Waffentechnologie aus Griechenland bekommen. Und die sind immer und immer stärker geworden. Und wir werden die noch sehen im Samuelbuch, wie Könige Saul und König David Kriege gegen diese Philister führen. Das erste Samuelbuch ist ein Buch voller Kontraste. Und es ist ein Buch der Übergänge. Wir sehen Kontraste zwischen gottesfürchtigen Menschen und gottlosen Menschen. Wir sehen die Söhne von Eli, dem hohen Priester, die Priester, die gottlos sind. Und auf der anderen Seite sehen wir Samuel, der, naja, nicht unbedingt ein Priester war, er war ein Levit aus der levitischen Familie, aber er hat ja schon irgendwie den Part der Priester übernommen, weil die so gottlos waren. Eigentlich nicht Gottes Plan. Samuel war, ja, wir können sagen, der letzte Richter und der erste Prophet in der Bibel. Wir sehen zwar schon vorher Propheten, die Gottes Wort in eine Situation reinsprechen zu anderen Menschen. Wir werden das auch gleich hier sehen, im Kapitel 2, glaube ich, wo ein Prophet zum Hohenpriester Eli kommt. Aber Samuel ist so der erste offizielle Prophet, das Prophetenamt. Und dann sehen wir auch den König Saul, der im Wesentlichen wieder ein gottloser Mann war, ein Mann mit großem Potenzial, aber der wie Simson auch alles weggeschmissen hat. Und dann sehen wir David, den größten König Israels, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie uns die Bibel sagt. Buch der Übergänge. Wir sehen den Übergang von einer Theokratie, was Israel sein sollte, von Gott regiert, zu einer Monarchie, von einem König regiert. Und die Führung wechselt von Richtern, die so lokale Befreier waren, eher zu Königen, die nationale Herrscher waren. Ist auch ein Buch, wo sehr das Herz und Gebet betont wird. Das werden wir immer wieder sehen in diesem Buch. Das Thema könnten wir sagen, Gott sieht auf das Herz. Das ist das, was Gott zu Samuel gesagt hat, als er David zum König gesalbt hat. Und David kommt daher und Samuel denkt sich, na, der wird sicher nicht sein. Und Gott sagt zu ihm, Samuel, sieh nicht auf das Äußere. Gott sieht nicht auf das Äußere wie die Menschen, sondern Gott sieht auf das Herz. Das ist ein Schlüssel zu diesem Buch. Überblick von dem Buch, die ersten 8 Kapitel, so im Groben, das überlappt sich natürlich, weil diese 3 Hauptfiguren, Samuel, Saul und David, deren Leben überlappen sich. Aber die ersten 8 Kapitel, könnten wir sagen, ist die Geschichte von Samuel. Dann Kapitel 9 bis Kapitel 15 ist die Geschichte Sauls, des ersten Königs von Israel, könnten wir sagen. Und dann die Kapitel 16 bis 31, da geht es um David, um den größten König von Israel, einen Mann nach Gottes Herzen. In der Apostelgeschichte 13, da predigt der Paulus und er sagt, er ließ sie, das heißt die Israeliten, deren Land, das Land der Heiden, erben für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, den Propheten. Also wir sehen, Samuel war der Erste, der dieses offizielle Prophetenamt hatte, der zu Königen gesprochen hat und dieses Amt ausgeübt hat. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Soweit der Überblick über dieses Buch. Wir sehen sehr schön die Souveränität Gottes in dem Buch. Wir sehen gottesfürchtige Menschen, auch gottlose Menschen, aber wir sehen, wie Gott trotzdem seinen großen Plan ausführt. Gott ist ein souveräner Gott. Und unsere Entscheidung, ob wir mit ihm leben wollen oder ob wir ihn ablehnen, ob wir gegen ihn leben, das wird unser Schicksal beeinflussen, aber nicht Gottes großen Plan. Wird nur die bestimmen, welchen Teil wir in diesem Plan spielen, welchen Part wir einnehmen. Lass uns beginnen, die Geschichte von Samuel. Heute werden wir uns hoffentlich, schauen wir mal, wie weit wir kommen, ich möchte gerne die ersten beiden Kapitel machen. Gucken wir mal. Wir gehen ja hier dienstags eher immer so locker durch, ich weiß nie so genau, wie weit wir kommen. Aber so die ersten zwei Kapitel sehen wir die Vorgeschichte. Die ersten drei Kapitel könnte man eigentlich sagen, so die Vorgeschichte. Die ersten zwei die Vorgeschichte und das dritte Kapitel dann die Berufung von Samuel zum Propheten. Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihuds, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Ephraimiter, ein T zu viel drin. Das heißt jetzt nicht, dass der aus dem Stamm Ephraim kam, sondern wir wissen aus 1. Chronik Kapitel 6, dass Elkana ein Levit war, das aus einer Levitenfamilie kam, also diesem Stamm, der am Heiligtum gedient hat. Und die Leviten hatten ja unterschiedliche Levitenstädte in den verschiedenen Gebieten der anderen Stämme. Die waren verstreut durchs ganze Gebiet von Israel. Und Elkana war ein Levit, der in dem Gebiet von Ephraim gelebt hat. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Penina. Hanna bedeutet so viel wie Gnade oder gnädig. Und Penina bedeutet so viel wie die Koralle. Werden wir sehen, das war so ein bisschen eine, spitze Frau mit einer spitzen Zunge. Werden wir gleich sehen, der Name hat gepasst. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Das war vielleicht der Grund, warum sich der Elkana eine zweite Frau genommen hat. Das war eine Schande damals, keine Kinder zu haben. Das war ein großes Unglück. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. In Silo war das Heiligtum damals, eben dieses Bundeszelt mit der Bundeslade drin und dem ganzen, dem Altar, dem ganzen Zeug, was wir schon behandelt haben. Es war das zentrale Heiligtum in Israel. Und dort waren die beiden Söhne Elis, Eli war der Hohepriester, die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile, aber Hanna gab er den doppelten Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Also wir sehen hier eigentlich eine gottesfürchtige Familie, die ständig zu Gott kommt und ihn anbetet. Aber wir sehen auch hier das Problem von Polygamie, von mehr oder als einer Frau. Das war damals in der damaligen Kultur üblich, sage ich mal, und toleriert, aber es war nie Gottes Ideal. Gott sagt nie, wir sollen mehr als eine Frau haben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Entweder du wirst die eine lieben und die andere hassen oder umgekehrt. Ich weiß nicht, ob wir Männer fähig sind, zwei Frauen gleich viel zu lieben. Und das Problem sehen wir hier bei Elkana. Er liebte die Hanna mehr als die Peninna. Und Peninna war offensichtlich eifersüchtig auf die Hanna. Und Hanna war wahrscheinlich betrübt, weil sie keine Kinder haben konnte, aber Peninna Kinder haben konnte. Und da ist diese Spannung zwischen diesen beiden Frauen und diese Zwietracht und diese Eifersucht. Und wir sehen, wie die Peninna die Hanna runtermacht und sie fertig macht, weil sie Kinder hat und die Hanna keine Kinder hat, was damals eine Schande war. Ich habe einen Artikel gelesen, interessant, in der Zeitung. Da geht es um Stutenbeißerinnen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, ist interessant, um Karriere. Unter der Rubrik Frauen und Karriere. Da heißt Frauen in Führungspersonen, alles eitel, Wonne. Nein, sagt eine Umfrage, im direkten Konkurrenzkampf würden sie versuchen, den Erfolg der Kontrahentin zu verhindern. Folge, Aufträge platzen, Kunden gehen verloren und so weiter. Hier hat so eine Berliner Unternehmungsberatung eine Umfrage gestellt und 77% der Führungskräfte geben an, dass in ihrem Unternehmen durch Konflikte unter Frauen schon einmal ein Auftrag geplatzt ist oder Kunden verloren gegangen sind. Und die sagen hier, dass Männer eher so im Konkurrenzkampf stehen, dass sie versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und dass Frauen es eher ein bisschen hinten rum tun, dass sie versuchen, eher die andere kaputt zu machen und runterzumachen und ihren Erfolg zu hämmern. Keine Ahnung, ob das stimmt. War ein Zeitungsartikel. Aber wir sehen hier zwei Frauen im Konkurrenzkampf um einen Mann. Man kann uns vorstellen, wie verrückt das gewesen sein muss. Ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, die arme Hanna. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich denn nicht mehr wert als 10 Söhne? Einer der sensiblen Männer. Hey Schatz, Baby, bin ich denn nicht mehr wert als 10 Kinder? Warum weinst du? Hat es schwer gehabt, die Hanna. Ihre Konkurrentin macht sie fertig. Ihr Mann ist, ein bisschen unsensibel. Schon ein bisschen arrogant eigentlich. Hey Schatz, bin ich denn nicht genug? Warum meinst du? Du hast doch mich, deinen Helden. Euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass euer Mann nicht Jesus ist. Da. Überfordert eure Männer nicht. Wenn ihr von euren Männern erwartet, dass sie euch immer verstehen, dass sie immer sensibel sind, euch immer verstehen, dass sie eure tiefsten Bedürfnisse befriedigen können, dann werdet ihr enttäuscht werden. Das können die Jungs nicht schaffen. Wir Männer sind hilflos. Einzige, wo Gott gesagt hat, es ist nicht gut, als er es geschaffen hat. Gesagt, Adam, du brauchst Hilfe. Und er hat ihm eine Frau zur Seite gestellt. Jesus ist der Einzige, der die tiefsten Bedürfnisse erfüllen kann, der uns immer versteht, der immer für uns da ist, der uns immer liebt, der bedingungslos da ist. Das können Männer nicht leisten. Deswegen überfordert eure Männer nicht. Ich meine, ihr Männer, Gott sagt uns durch den Apostel Petrus, sagt uns Männern, ihr Männer wohnt mit Einsicht bei euren Frauen oder mit Verständnis bei euren Frauen. Das heißt, so ähnlich wie wir versuchen, einen Bibeltext zu verstehen, den du studierst und so versuchst, Exegese zu versuchen, zu verstehen, wie das passt, wie das funktioniert, alles so ähnlich. Männer sollen ihre Frauen lieben, müssen herausfinden, wie funktioniert meine Frau, wie denkt sie, was mag sie, was mag sie nicht, wie funktioniert sie. Ist ein lebenslanger Lernprozess wahrscheinlich. Kein einfaches Unterfangen. Aber wir Frauen, euer Mann wird nie wie Jesus werden. Hoffentlich Jesus immer ähnlicher, aber nie wie Jesus. Und deswegen dürfen wir nicht zu viel erwarten. Nur er kann unser tiefstes Bedürfnis erfüllen, uns diesen Frieden geben, das was unser tiefstes Herz braucht. Tiefste Identität. Dürfen wir nicht vom Partner erwarten, umgekehrt natürlich auch. Machen wir die Beziehung kaputt. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. War ein Gemeinschaftsopfer. Es gab verschiedene Opfer, da gehen wir jetzt nicht rein, wenn ihr wollt. 3. Mose wird das ausführlich erklärt, könnt euch das anhören. War ein Gemeinschaftsopfer. Ein Teil hat der Herr bekommen sozusagen, das wurde verbrannt für ihn. Ein Teil hat der Priester bekommen. Ein Teil von den Opfertier hat die Familie, die zum Opfer gekommen ist, gemeinsam gegessen. Sozusagen am Tisch des Herrn Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und nachdem sie gegessen hatte und getrunken hatte, stand sie auf. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Sie war nicht verbittert über den Herrn, aber sie war verletzt innerlich. Ihre Gefühle waren verletzt, war enttäuscht, dass sie kein Kind hatte. Die Leute haben sie vielleicht schräg angeschaut. Das Denken war damals, wenn du keine Kinder hast, dann richte dich Gott für irgendwas Schlimmes in deinem Leben. Die zweite Frau, die neben ihr in der Familie war, die hatte Kinder, die hat sie runtergemacht. Ihr Mann war unsensibel, die arme Hannah. Aber sie tut das Richtige, sie schüttet hier ihr Herz dem Herrn aus und weint vor ihm. Das ist ein guter Tipp. Dass wir unsere Bitterkeit, das was uns kränkt, das was uns das Herz zerreißt, was uns die Kehle zuschnürt, dass wir das nicht in uns reinfressen, sondern dass wir zu Gott gehen und ihm unser Herz ausschütten. Manchmal verstehen euch Frauen wahrscheinlich nicht mal uns, eure Männer. Und die Männer verstehen nicht mal die Frauen. Und das ist wahrscheinlich oft so. Aber der Herr versteht uns immer. Und wir müssen zu ihm kommen, ihm unser Herz ausschütten. Sie tut das Richtige hier. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, er soll so ein Nazireer sein, ein besonderer Geweihter dem Herrn. Normalerweise dieses Nazireer-Gelübde, was besondere Weihe ausgedrückt hat, das haben Leute normalerweise für eine bestimmte Zeit genommen. Wir sehen 2 Männer in der Bibel, die lebenslang Nazireer waren. Wer war das? Simson, genau. Simson war der eine, der letzte Richter in Israel, der so kläglich versagt hat. Und Samuel hier ist der zweite. Also sie macht hier dem Herrn ein Gelübde. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Also sie sitzt da und redet mit dem Herrn. Und Eli schaut sie an und das heißt ja, da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Trunkenheit ist nichts Positives in der Bibel. Es ist kein Problem, ein Glas Wein zu trinken, ein Glas Bier zu trinken. Dürfen wir genießen, mit Dank, was uns der Herr gegeben hat. Aber Trunkenheit, sich betrinken, ist Sünde in der Bibel. Und wir sehen hier Galater 5 zum Beispiel, also ziemlich krasse Warnungen, die uns davor warnen, wie auch vor anderer Sünde. Und so sagt Eli zu ihr, mach, dass du einen Rausch los wirst. Übrigens, es ist Sünde deswegen, weil es uns schädlich ist. Das ist Gottes Herz, wenn er uns Dinge verbietet und sagt, tu das nicht oder tu das nicht. Weil er ein liebender Vater ist, der uns beschützen will. Leute tun die dümmsten Dinge, wenn sie betrunken sind. Wenn sie nicht bei klarem Verstand sind. Ehebruch ist passiert deswegen. Leute reden Schwachsinn, der ihnen später leid tut. Betrunkene Menschen sind die peinlichsten Menschen, die es gibt, meiner Meinung nach. Ich glaube, sogar bevor ich Christ war, ich fand es immer peinlich. Ich war der, der die Freunde immer nach Hause getragen hat, weil so kindisch, so lächerlich, wie Leute sein können, wenn sie betrunken sind. Deswegen sagt Gott uns, betrinkt euch nicht. Und wir wollen nicht unter den Einfluss von Alkohol oder irgendwelchen anderen Drogen kommen. Paulus sagt uns das. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Der Heilige Geist soll uns beherrschen. Nichts anderes. Nicht mal wir selbst. Unsere Selbstsucht. Siegreiche Leben in Jesus. Wofür das Waisenland steht, ist ein Leben beherrscht vom Heiligen Geist. Das ist das, was Gott für uns hat. Also, mach, dass du deinen Rausch los wirst. Oh, die arme Hanna. Hatte ein schweres Herz, einen unsensiblen Mann und jetzt schreit sie noch der Pastor an. Der war auch unsensibel. Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Eine gute Sache, friss es nicht rein, sondern schütte das, was dich betrübt, schütte es dem Herrn aus, dein Herz. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Also mit anderen Worten, es soll geschehen, was du sagst. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. War eine Frau voll Glauben. Der Priester gibt ihr hier eine Verheißung und sagt, Gott wird dir einen Sohn schenken. Und sie glaubte dem Wort, das Gott ihr gab, durch den Priester. Und sie ging mit frohem Herzen nach Hause. Das ist der Schlüssel. Frohes Herz in schweren Umständen. Die Umstände haben sich nicht wirklich geändert. Sie hatte noch immer keine Kinder, ihr Mann war wahrscheinlich noch immer unsensibel und ihre zweite Frau hier, die neben ihr war, hat sie sicher noch immer runtergemacht. Aber sie ging mit frohem Herz nach Hause, weil sie Gott ihr Herz ausgeschüttet hat im Gebet und weil sie dem Wort Gottes, seiner Verheißung, geglaubt hat. Das ist, wie wir Freude erfahren können in unserem Leben. Sorgt euch um nichts, heißt im Philipperbrief, sondern lasst all eure Anliegen im Gebet vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird euer Herzen bewahren in Christus Jesus. Freude, Friede, daher kommt das. Wenn wir Gott unser Herz ausschütten und wenn wir seinem Wort vertrauen, den Verheißungen, die er uns gegeben hat. Er hat uns verheißen, sorgt euch nicht um die Dinge dieser Welt. Sucht zuerst mein Reich und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden, alles, was ihr braucht. Er verheißt uns, dass er uns beschützen wird, dass er uns bewahren wird. Er gibt uns die Verheißung, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Wir haben große Verheißungen Gottes. Wir haben die Verheißung, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden, in perfekter Gemeinschaft, an einem perfekten Ort ihm ähnlich. Wir haben große Verheißungen. Verheißung, dass er in unserem Herzen wohnt. Dass er uns nie im Stich lassen wird. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Dieses Zeitalter, das hat Jesus gesagt. Werden wir ihm vertrauen? Werden wir ihm vertrauen? Gerade in schweren Umständen. Herr, ich halte fest an deiner Verheißung, dass du das zum Guten verwendest. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dann können wir auch Freude und Frieden erfahren in schweren Zeiten. Und seht hier, dass Gott diese ganze Sache benutzt, um Hanna vorzubereiten. Wenn Gott schwere Zeiten zulässt in unserem Leben, dann nur um uns vorzubereiten, nur um Gutes hervorzubringen. Gott hat ihr Herz bereitet, dass sie letztendlich sagt, Gott, wenn du mir ein Kind gibst, dann weihe ich dir das und gebe es dir zurück. Und Samuel wird einer dieser Schlüsselfiguren in der Heilsgeschichte, Schlüsselfigur im Alten Testament. Ein wunderbarer Mann mit wunderbarem Charakter. Gott hat einen guten Plan. Selbst wo diese Frau Hanna den noch nicht sehen konnte. Gott hatte schon seinen guten Plan. Und den hat er auch für unser Leben. Und deswegen können wir froh sein, wenn wir seinem Wort vertrauen. Und seht ihr, sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Hey, den Herrn anbeten, gerade in Zeiten, wo es mir nicht gut geht. Gerade wo ich nicht sehe, Gott, wo bist du? Warum passiert es in meinem Leben? Warum habe ich kein Kind? Warum ist mein Mann so ein unsensibler Esel? Warum ist diese furchtbare Frau hier neben mir, die mich ständig runtermacht und mir das Leben zur Hölle macht? Aber Gott Gott, ich bete dich an, du bist Gott, du bist wunderbar. Das ist wahre Anbetung. Gerade in den schweren Zeiten. Und das ist auch ein Schlüssel zur Freude. Wenn wir uns von uns selbst abwenden, von unseren Umständen, und wenn wir auf Gott schauen und sagen, ja Gott, ich bete dich an, du bist es wert. Und Gott hat so viel für uns getan. Wenn Gott nie mehr irgendwas Tolles für uns tun wird, wir hätten jeden Grund, ihn anzubeten, weil er Jesus für uns gegeben hat. Weil er uns erlöst hat, er hat schon so viel für uns getan. Anbetung. Ein Schlüssel auch für unser Leben. Anbetung heißt eigentlich nichts anderes, als Gott an die erste Stelle zu setzen in unserem Leben und ihm auch das auszudrücken und auf ihn zu schauen, ihn zu bewundern, ihn Gott sein zu lassen in unserem Leben. Wir tun das mit Liedern auch, das nennen wir Anbetung, wo wir ihm sagen, ja Gott, du bist groß, du bist heilig, wir lieben dich, Herr, du bist wunderbar, du hast Großes für uns getan. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Da haben sie offensichtlich die Margarine erfunden. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau. Das heißt, im netten Bibeldeutsch, er schlief mit seiner Frau. Ist ein sehr intimes Wort. Erkennen. Ist vielleicht kein Thema, wo man jeden Tag eine Bibelstunde drüber hält. Das ist Thema Nummer eins. Aber vielleicht so als Klammerbemerkung hier. Er erkannte seine Frau. Da ist ein ganz tiefe Gemeinschaft damit ausgedrückt. Intimität, Erkennen. Das ist weit mehr als nur irgend so ein physischer Akt. Irgendeine Art von Selbstbefriedigung. Sie werden ein Fleisch sein, hat der Herr gesagt, bei der Schöpfung. Und das ist, was passiert. Einheit wird gebaut durch dieses Ein-Fleisch-Werden in der Ehe. Außerhalb der Ehe wird zerstört. Das ist, was Gottes Wort uns sagt. Wieder, Gott gibt uns den Rahmen. Gott ist nicht gegen Sex, ganz im Gegenteil, er ermutigt das in der Ehe. Aber außerhalb der Ehe wird zerstört. Wir werden im zweiten Kapitel, wenn wir noch dazu kommen, lesen, wie die Söhne des Priesters Eli, wie die bei den Frauen lagen, die sich im Tempel einfanden. Ein anderes Wort. Ehebruch, Unzucht, steht in der Bibel, er lag bei ihr. Da kriegen wir schon die Idee, worum es da geht. Prinzip Selbstbefriedigung, physischer Akt. Aber in der Ehe, Ehemann erkennt seine Ehefrau. Da passiert was ganz Tiefes, da wird Einheit gebaut. Und deswegen warnt uns Gott vor Unzucht und vor Ehebruch, vor Sex außerhalb der Ehe. Weil es zerstört. Es zerstört unsere Seelen. Es ist eben nicht nur ein physischer Akt, sondern wir werden seelisch und geistlich eins mit der anderen Person. Und wir sind geschaffen, das ist Gottes Ideal, ein Mann, eine Frau für das ganze Leben. Wir leben nicht in einer idealen Welt, aber das ist das Ideal. Und wirklich, für die von uns, die wir Gott kennen, ich glaube, wir können das erfahren. Gerade die jungen Leute, hey, bewahrt euch rein. Wartet bis zur Ehe. Das ist so eine Freiheit, wenn du keine alten Erfahrungen im Hinterkopf hast, keine Vergleiche, sondern sie ist deine Queen, du bist der King, ihr könnt gemeinsam eins werden und gemeinsam wachsen. Das ist die Wahrheit. Beziehungen sind so belastet, weil Leute Erfahrungen, Vergleiche im Hinterkopf haben. Intimität wird zerstört dadurch. Es ist wie, wir sind unlängst nach Österreich gefahren. Wenn du nach Österreich fahrst auf der Autobahn, brauchst du diese Autobahnblankette, die man in die Windschutzscheibe klebt. Und ich meine, das Ding, das klebt so tierisch, wenn du es runterreißt, dann wird es zerrissen, dann wird es zerstört. Ist ein gutes Bild. Für Sexualität, für Ehe. Wir sind eigentlich geschaffen, einmal zu kleben. Da klebt es am besten. Und jeder, der eine Scheidung erfahren hat, weiß, wie herzzerreißend es ist, wenn man das auseinanderreißt. Was ich gemacht habe, weil ich eben nicht mag, dass es so fest klebt, ich nehme die Blankette immer und tue es auf meine Hose ein paar Mal oder auf den Fusselpullover. Dann sind die Fusseln drauf, dann klebt es immer so gut. Dann kann man es leicht runternehmen. Leute, Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe ist wie die Blankette auf dem Fusselpullover. Das Leben wird zerstört. Es lebt weniger und weniger und weniger. Das ist, was passiert. Und man kann es beobachten im Leben von Menschen, die von einem One-Night-Stand zum nächsten häkeln. Die haben leere Augen, die sind arme Menschen, geistseelisch arme Menschen. Und die können nicht mehr Einheit erfahren, die können nicht mehr kleben, ein Fleisch werden so, mit dieser anderen Person. Sondern die liegen bei dem einen, dann bei dem nächsten und so weiter. Aber sie erfahren nicht mehr das Erkennen. Und deswegen will Gott uns beschützen und sagt, hey, warte bis zur Ehe. Und da ermutigt Gott es. Das ist auch eine Sache, wo wir verstehen müssen. Sexualität in der Ehe baut Einheit, das ist wichtig für eure Ehen. Und ich meine, das ist eine Sache, ne? Für die Männer ist typisch, typischen Männer verstehen so wenig, wie wichtig es für Frauen ist, Kommunikation zu haben und Zärtlichkeit. Auf der anderen Seite, Frauen verstehen es überhaupt nicht, wie wichtig Sexualität für Männer ist. Das ist eines ihrer wichtigsten emotionalen Bedürfnisse. Aber nicht nur das, es wird Einheit gebaut. Sie werden ein Fleisch, sie wachsen zusammen, sie erkennen einander. Da passiert was Wichtiges, was Geistliches und Emotionales. Ich habe keine Ahnung, warum ich da drüber rede eigentlich, aber passiert nicht oft in der Gemeinde, oder? Aber Gott ermutigt und vernachlässigt Sex nicht in der Ehe. Vielleicht wollte ich das sagen, keine Ahnung. Okay, lesen wir weiter, bevor es hier zu tief wird. Und Elkanah erkannte Hannah seine Frau und der Herr dachte an sie und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, das heißt so viel von Gott erhört oder von Gott erbeten. Denn von Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Also es war eine gute Familie, die regelmäßig ins Haus des Herrn gegangen ist, zum Gottesdienst, wenn wir so sagen wollen. Aber Hannah ging nicht mit ihm hinaus, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor den Herrn erscheint und dort wird er, dass er dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkanah sagte zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Also ungefähr 2-3 Jahre lang in der Kultur. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu 3 Stiere und ein Efa Mehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier als Opfer und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach, bitte mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um dem Herrn zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebeten, dass der Herr, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben, all die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie betete dort den Herrn an. Wow. Was für eine Frau. Das ist eine Frau mit Charakter. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das gewesen sein muss für sie, ihren Sohn, den sie jetzt hat, ihren einzigen Sohn, herzugeben? Dass er im Heiligtum aufwächst, für den Gottesdienst sein Leben lang. Aber wieder, sie betet in dem Herrn an. Anbeten ist nicht nur was, was wir mit Worten tun, das ist was, was wir mit unserem ganzen Leben tun. Ja?
Ganz kurz mal dazwischen, ich weiß nicht, von der Bedeutung her. Du hast gelesen, 3 Stiere, ne?
Mhm.
Bei mir steht 3-jähriges.
Vielleicht gibt es da unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Bei mir steht in der Anmerkung, dass in der LXX, das ist die Septuaginta, steht, einen 3-jährigen Stier. Das heißt, im Masoretentext, dem hebräischen Text, steht offensichtlich 3 Stiere. In der griechischen Übersetzung, keine Ahnung, vielleicht Übersetzungsfehler, unterschiedliche Traditionen, steht ein 3-jähriger Stier. Letztendlich, ich denke, es reicht für uns, wenn wir sagen, sie hat ein Opfer dargebracht für ihren Sohn. Und Hannah betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Herz frohlockt in dem Herrn. Das ist das Einzige manchmal, wo wir uns freuen können, in dem Herrn. Ich meine, hier ist eine Frau, die gerade ihr Kind weggegeben hat, aber sie frohlockt in dem Herrn. Wir können uns nicht immer freuen an unseren Umständen, aber wir können uns immer daran freuen, dass der Herr da ist mit uns und wie er ist und wer er ist. Und so, die Bibel sagt uns, freut euch alle Zeit. Das ist der einzige Weg, wie wir uns alle Zeit freuen können, wenn wir uns in dem Herrn freuen. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Horn, das ist meine Stärke, ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde. Wahrscheinlich denkt sie hier vor allem an die Penina, an die andere Frau, die ja so fein war. Denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Das ist die Urbedeutung von heilig. Gott ist so einzigartig, es gibt keinen wie ihn. Da ist Gott, der Schöpfer, und alles andere ist Schöpfung. Und er ist absolut heilig und absolut rein, und wir sind es nicht. Deswegen brauchen wir Jesus, weil er macht uns wieder so rein und so heilig wie Gott ist. Er kann uns in Beziehung mit Gott bringen, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Und kein Fels ist wie unser Gott. Hey, der gibt uns Bestand unserem Leben. Der gibt uns Halt. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens. Hey, Gott weiß alles, was wir denken, alles, was wir reden. Und von ihm werden die Taten gewogen. Wir sind verantwortlich ihm gegenüber, müssen Verantwortung ablegen für unser Leben, für das, was wir sagen, für das, was wir tun. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt der Händen. Also Gott ist fähig, die Stolzen zu erniedrigen und die Demütigen zu erhöhen. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Demütig dich selbst. Wenn du an einem Gastmahl geladen bist, dann setz dich nicht an den obersten Sitz beim Gastgeber, den Ehrensitz, sondern setz dich am letzten Sitz. Und dann, wenn der Gastgeber kommt, dann sagt er, hey, setz dich doch weiter nach oben. Ist besser, als wenn er dir sagt, hey, ganz runter, ist kein anderer Platz mehr frei. Und Jesus sagt dort, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott widersteht dem Stolzen, heißt es im Jakobusbrief, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Sheol, das war das Totenreich, hinab und wieder herauf. Er ist der Einzige, der auferwecken kann. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor und aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Aber der Herr ist unsere Stärke. Wir können stark sein in ihm, wenn sein Geist uns stärkt und uns zurüstet. Nur in Beziehung mit ihm können wir zumindest ein christliches Leben leben, ein heiles Leben. Die mit dem Herrn rechten werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Das ist das erste Mal, dass das Wort Messias oder Christus, übersetzt im Griechischen, in der Bibel vorkommt. Das bedeutet so viel wie Gesalbte. Jesus wird der Christus genannt, der verheißene Retter. Der wurde der Gesalbte genannt. Er ist derjenige, der alles Unrecht wieder in Ordnung bringen wird. Alles, was Unrecht ist, wieder Recht machen wird. Hier wahrscheinlich eine Prophetie auf ihn hin. Er ist der König, der Messias. Und Elkana ging nach Rama in sein Haus, der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Sollen wir noch schnell fertig machen? Machen wir das Kapitel noch fertig. Ich glaube, geht schnell. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Jetzt die Priesterfamilie dort. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Traurige Sache. Hier haben wir Priester, könnten heute sagen Pfarrer, Pastoren, die den Herrn selber gar nicht persönlich kennen. Die Theologie studiert haben, die Ausbildung haben, die den Job haben, die predigen, die ihre Dienste tun, aber die keine Beziehung haben zu Gott. Und es ist traurig. Aber es geht. Sehen wir hier, sie haben den Herrn nicht erkannt. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, und er hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand und stieß in den Ziegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er damit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes. Er wollte es nicht gekocht haben, sondern vielleicht grillen. Kann es dir nicht übel nehmen. Ich esse gegrilltes auch gerne, aber das war nicht, wie es sein sollte. Und vielleicht haben sie das rohe Fleisch auch verkauft. Vielleicht wollten sie es deswegen roh haben, das zu Geld machen. Wenn dann der Mann zu ihm sagt, lass zuerst das Fett als Rauch aufgehen, hey, bete doch zuerst dem Herrn an, gib doch zumindest zuerst dem Herrn das, was ihm gebührt. Lass zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir, ganz wie es deine Seele begehrt, so antwortete er, nein, sondern jetzt sollst du es mir geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Also beim Opfer ein Teil für den Herrn, ein Teil hat der Priester bekommen, normalerweise ein Stück von der Brust und der rechten Schulter des Tieres, also super Teile eigentlich. Und der Rest hat der Familie, den Anbetenden gehört, wenn es ein Gemeinschaftsopfer war. Und hier sehen wir die Priester, die das Volk ausnehmen, was zu ihnen kommt. Und es ist traurig, die waren gierig. Die haben sich nicht um Gott, hatten keine Gottesfurcht, nicht um ihn gekümmert. Ist traurig, wenn Pastoren, wenn Prediger heute ihre Herde ausnehmen sozusagen. Wenn es immer nur um Geld, Geld, Geld geht und hey, du musst geben und hey, wir sind im Dienst, um zu geben, nicht um zu nehmen. Das ist Jesu Modell. Er sagt, in der Welt herrschen die Oberen über die Untergebenen, bei euch soll es anders sein. Wer groß sein will unter euch, der soll der Diener aller sein. Und wenn wir Gott dienen, dann geht es um Geben und nicht um Nehmen. Und deswegen, wenn ihr irgendwelche Leute hört, die ständig über Geld predigen und so weiter, im Fernsehen zum Beispiel, ist eine rote Lampe für uns. Leute, die den Anschein geben, Gott geht bankrott oder wir gehen bankrott. Sein Gottesdienst geht bankrott, wenn ihr nicht Geld schickt. Okay, dann ist es vielleicht nicht von Gott, dein Dienst. Weil Gott hat verheißen, dass er versorgen wird. Und wenn einer sagt, wenn du nur Glauben hast, dann gib mir und dann wird Gott dich segnen. Dann würde ich sagen, wenn du das wirklich glauben würdest, dann solltest du mir dein Geld schicken, dass du gesegnet wirst. Also nehmt euch in Acht, gerade im Fernsehen gibt es sehr, sehr schräge Typen. Wo waren wir stehen geblieben? Seht hier, die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Den Herrn hat es nicht gefallen. Und Samuel, Kontrast jetzt, diente vor dem Herrn ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Das war ein Priestergewand, so ein Priesterschurz. Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sagte, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen, das sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger. Und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Also wir können Gott nicht mehr geben, als wir zurückbekommen. Gott wird uns kein Schuldner sein. Wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir für den Herrn opfern, dann wird er uns immer zurückgeben. Gott ist gut. Ich meine, wir wollen nicht anbeten, dass wir was bekommen. Das ist nicht die richtige Motivation. Aber wenn wir ihm wirklich geben und sagen, Herr, ich will für dich verfügbar sein, ich gebe mich dir hin, meine Zeit, meine Ressourcen, mich selbst, was immer es ist, meine Gaben. Gott wird nicht unser Schuldner sein, er wird uns immer segnen. Und Eli war sehr alt geworden, so um die 90 war der hohe Priester jetzt. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, seht ihr hier, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Also die Priester des Herrn haben es jetzt genauso gemacht wie die Heiden in ihren Götzentempel, die diese heidnischen Fruchtbarkeitsgötter durch Sex angebetet haben. Tempelprostituierte. Ist heruntergekommen, eine schlimme Zeit. Richterzeit. Jeder tat, was gut war in seinen Augen. Wir sehen hier, dass hier leichte Mädchen rumhängen im Heiligtum Gottes. Und dass die Priester hier selbst Ehebruch oder zumindest Unzucht begehen. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese bösen Taten von dem ganzen Volk. Nicht auch meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, was ich im Volk des Herrn reden höre. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Also Gott richtet zwischen Mensch und Mensch, aber wenn wir gegen Gott sündigen, wer wird dann eintreten? Gott sei Dank, Neues Testament sagt uns, wer für uns eintritt. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Wenn wir sündigen, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus tritt für uns ein, wenn wir uns ihm anvertraut haben. Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Also Gott hat sie gezüchtigt hier. 5. Mose 21 lesen wir das, dass auf Gotteslästerung, auch wenn Kinder nicht auf ihre Eltern gehört haben, war ziemlich krass damals, da stand die Todesstrafe drauf. Ich weiß nicht, wie viele Kinder heute noch am Leben wären. Es wurde als Gotteslästerung unter anderem auch gesehen, damals. Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt es in den 10 Geboten, damit du lange lebst. Der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und es kam ein Mann Gottes zu Eli. Hier sehen wir einen dieser anonymen Propheten im Alten Testament. Und es sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht im Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren. Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, um auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das Ephod vor mir zu tragen. Räucherwerk, bildlich für Gebet, der Priesterschurz, das Ephod, bildlich für unsere Gerechtigkeit, mit der Christus uns bekleidet. Wir sind Priester im Neuen Testament. Wir sind heilige Priester dem Herrn, schreibt uns Petrus in seinem Brief. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Gottes. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und meine Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Oh, das ist traurig. Er sagt ihm hier, Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich, mehr als den Herrn. Und es ist traurig. Ich beobachte es, dass manche Kinder ihre Eltern erziehen als umgekehrt. Seht ihr hier, das Problem war, dass Eli gesagt hat, Söhne, das ist nicht gut, was ihr hier tut. Macht es nicht, aber er hat keine Konsequenzen gesetzt. Nur reden, Leute, das ist nicht erziehen. Gott möchte, dass wir unsere Kinder erziehen. Dass wir sie unterweisen in den Wegen des Herrn. Unterweisen in der Gerechtigkeit. Weil die Bibel sagt uns, dass wir Menschen eine sündige Natur haben. Und wenn wir andere Autorität erziehen oder ohne Weisung zu geben, ohne Richtung, wenn er volljährig ist, dann kann er selber entscheiden, was er tun will und was er glauben will und so weiter und so fort. Wisst ihr, was die Kinder dann werden? Verbrecher. Wir haben eine sündige Natur. Wir müssen die Kinder erziehen, gut zu leben, richtig zu leben, gottesfürchtig zu leben. Wir müssen sie nicht lernen zu sündigen, das lernen die von alleine. Schon die kleinsten Babys sind sehr selbstsüchtig, das kommt ganz automatisch. Wir müssen ihnen nicht lügen lernen und stehlen lernen und wir müssen ihnen lernen, nicht zu lügen, nicht selbstsüchtig zu sein, zu teilen. Das war das Problem von Eli, er hat seine Kinder nicht erzogen, er hat geredet, aber keine Konsequenzen gesetzt, in welcher Form auch immer. Und der Prophet spricht hier zu ihnen, du ehrst deine Kinder mehr als Gott. Und das ist traurig, wenn Eltern zusehen, wie ihre Kinder Mist bauen und sie trauen sich nicht, was zu sagen. Hey, Eltern, manchmal müsst ihr aufstehen und sagen, hey, mein Sohn, meine Tochter, nein, du gehst nicht auf diese Party, weil was dort abgeht, das ist nicht gut für dich. Punkt. Und nein, du lachst dir nicht diesen nichtchristlichen Freund oder diese Freundin an, die von Gott nichts wissen will, weil das ist nicht gut für dich. Und hey, komm, in unserem Haus leben wir so und so. Das ist was Richtiges, das ist was Gutes. Und ich beobachte, dass Eltern Angst haben, irgendwo dass ihre Kinder sie nicht mehr mögen oder dass ihre Kinder nicht mehr ihre, wollen die besten Freunde sein irgendwo. Und das ist schön, wenn das geht, aber Gott hat uns nicht dazu berufen, nicht nur dazu berufen, die Freunde zu sein, sondern die Eltern zu sein. Und als Eltern müssen wir unsere Kinder erziehen und unterweisen. Und es ist traurig, dass Eli das hier nicht getan hat. Der Herr weist ihn hier zurecht. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir. Denn die mich ehren, die werde auch ich ehren, und die mich verachten sollen wieder verachtet werden. Lest das hier, die mich ehren, werde auch ich ehren, die mich verachten sollen wieder verachtet werden. Jesus hat gesagt, wer mich vor dem Vater bekennt, wer mich vor den Menschen bekennt, den wird mein Vater im Himmel, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen. Wer mich ehrt, den ehre ich, sagt Gott. Wer mich nicht ehrt, Pech. Es geht nicht darum, dass Gott auf unserer Seite ist, es geht darum, dass wir auf Gottes Seite sind. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Und das ist eine Prophetie, die eingetroffen ist auch. Hier. Seht ihr, Gott gibt uns Verheißungen, die sind an Bedingungen geknüpft hier. Ne? Er hat gesagt, hey, du sollst Priester sein für mich, deine Kinder für ewig, aber 5. Mose, wir sehen Fluch und wir sehen Segen. Wenn sie mit Gott gehen, Gott gehorsam sind, Segen. Wenn sie ihn ablehnen, kommt der Fluch, negative Konsequenzen. Wir können nicht in Sünde leben und dann Segen von Gott erwarten. Das kann auf lange Dauer nicht passieren. Und wir sehen im 1. Könige, Kapitel 2, sehen wir unter Salomo, König Salomo, wie er den Abiatar, glaube ich, hieß der, ein Nachkomme von Eli, wie er den abgesetzt hat und den Priester Zadok eingesetzt hat an seine Stelle. Es passiert, dass seine Nachkommen nicht mehr Priester waren. Siehe, Tage kommen, da werde ich deinen Arm, das heißt deine Stärke und den Arm deines Hauses, deines Vaters abhauen, dass kein Kreis mehr in deinem Haus geben wird. Und du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen, bei allem, was der Herr Gutes tun wird an Israel. Und es wird keinen Kreis mehr in deinem Haus geben alle Tage. Doch nicht jeden werde ich dir von meinem Altar ausrotten, um deine Augen erlöschen und deine Seele verschmachten zu lassen. Aber aller Nachwuchs deines Hauses soll im besten Mannesalter sterben. Und das soll dir das Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hufni und Pinhas kommen wird, an einem Tag sollen beide sterben. 1. Könige, wo Samuel einen neuen Priester eingesetzt hat, das ist noch weit weg, aber Gott gibt dem Samuel hier ein Zeichen in seinem Leben und sagt, deine beiden Söhne werden am selben Tag sterben. Als Züchtigung vom Herrn. Wir sehen das im Neuen Testament, Ananias und Sapphira, die Heuchler waren, gesagt haben, ja, wir haben unser Feld verkauft und alles dem Herrn gegeben und haben zurückbehalten für sich selbst. Und Petrus fragt Ananias, hast du? Ja, ich habe und ich habe alles gegeben. Und der ist tot umgefallen vor dem Herrn. Heißt nicht, dass er ewig verloren war, wenn er gläubig war, aber es heißt, dass Gott ihn gezüchtigt hat, bis zum Tod manchmal. Weil er seine Gemeinde rein bewahren wollte. Das ist eine große Warnung für uns, dass wir nicht Heuchler sind, sondern ehrlich mit dem Herrn leben. Und wir werden noch lesen, wie das passiert ist, dass wirklich beide an einem Tag gestorben sind und übrigens der Eli auch. Ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird von meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus noch übrig bleibt, kommen wird, um sich vor ihm niederzuwerfen für eine kleine Silbermünze und ein Stück Brot und wird sagen, gib mir doch Anteil an einem der Priesterdienste, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Erfüllt wahrscheinlich teilweise in Samuel, der eigentlich kein Priester war von seiner Familie her, aber weil alle anderen versagt haben, hier da eingesprungen ist, so halbwegs zumindest. Und er ist vor dem Gesalbten gegangen, er hat die Könige gesalbt. Spricht vielleicht von Zadok, diesem gottesfürchtigen Priester aus einer anderen Linie der Priester, als der von Eli. Und wahrscheinlich ultimativ spricht von Jesus Christus, der unser Hohepriester ist. Und der immer das tut, was Gott gefällt. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater gefällt. Und er ist unser Vorbild. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für die Männer und Frauen, die wir sehen dürfen in deinem Wort. Wir danken dir für die schlechten Vorbilder, aber wir danken dir besonders auch für die guten Vorbilder. Und wir beten, dass wir lernen können davon. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit uns und dass jedes einzelne Ding, was du uns sagst in deinem Wort, dass es zu unserem Besten ist. Und dass du es deswegen sagst, weil es heil und weil es richtig und weil es gut für unser Leben ist. Und Herr, so gib uns Weisheit, dass wir es auch umsetzen und nach dem leben, was wir hier lesen und studieren. Darum beten wir in Jesu Namen.